Was ist bei einer Frau attraktiv? High Heels oder Sneaker?
High Heels.
Hot Pants oder Yogahose?
Boah, beides gut, ne? Beides gut.
Make-up oder ganz natürlich? Mädchen, Mutter, Matriarchin. Alles, was Frau in der Rush-Hour des Lebens so braucht, um glücklich, gesund und frei zu sein. Und ein Thema, das uns alle immer wieder wirklich fasziniert, interessiert und manchmal echt Herzschmerz verursacht, ist das Thema Beziehungen. Beziehungen zwischen Freundinnen, aber vor allem Beziehungen zwischen Männern und Frauen. Die große Liebe, die Twin Flame und das Familienglück. Und an genau dieser Stelle hakt es bei sehr, sehr vielen. Und das ist der Grund, weshalb ich heute Christoph Marx zu mir eingeladen habe. Denn Christoph hat sich verschrieben, sich selbst dazu verschrieben, Männer in Kontext mit Beziehungen zu coachen. Das heißt, er kennt die Sicht auf Beziehungen, die Männer haben. Er kennt natürlich aus eigener Erfahrung die Sicht, die Männer auf Frauen haben, und erkennt die typischen Stolpersteine, die immer wieder zwischen Männern und Frauen auftreten, aus Sicht der Männer. Und ich persönlich finde das auch hochgradig spannend und freue mich ganz, ganz sehr, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Lieber Christoph, von Herzen willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, sehr schön. Hallo, hallo.
Meine allererste Frage an dich. Warum mögen Männer Frauen?
Vielleicht einfach, weil Frauen schön sind.
Oh, Was magst du denn an Frauen?
Weil es sich gut anfühlt mit Frauen oder gut anfühlen kann, ne? Ich glaube, das ist das. Also das Gefühl, das gute Gefühl, was da sein kann in der Verbindung mit einer Frau.
Okay. Was zeichnet denn das gute Gefühl aus?
Ich glaube, es ist ein bisschen was von mehr fühlen. Ein bisschen mehr fühlen als sonst. Also sowas ein bisschen zärtlicher fühlen als sonst. Das stellt sich in der Gemeinschaft mit einer Frau ein. So ist es für mich. Das weiche, liebende, geliebt zu sein, natürlich der sexuelle begehrt sein, aber das ist auch eine Sexualität, lässt mich, und ich weiß, dass es bei vielen anderen Männern auch so ist, auch mehr fühlen. Also ich fühle im Moment der Sexualität einfach mehr, mein Körper mehr Emotionen. Also ich glaube, das ist etwas.
Das ist voll schön. Auch wie du das zum Ausdruck bringst, ne? Du hast so eine ganz, ganz ruhige, geerdete Art. Das ist ja was wir Frauen uns so sehr von den Männern wünschen. Dieses Energiefeld von Ruhe und Erdung und Stabilität. Das, was du beschreibst, ist das ein Gefühl, das es wirklich nur mit Frauen gibt?
Ja, ich glaube schon, weil, also da kommt ja noch mehr dazu. Also ich erlebe auch ja eine Bestätigung in dem Moment, wenn ich in einer echten Verbindung bin, in dem Moment mit der Frau und ja, die sich schön anfühlt, oder manchmal sind es auch die Momente, wo ich bis zur Frau durchdringe, sie fühlt sich erst irgendwie, ne, sie lehnt mich ab und alles viel zu viel, so, und dann bin ich da und merke, oh, jetzt kommen wir in Kontakt, und das sind Momente, die, weiß ich nicht, mir auch so eine Bestätigung geben. Und sowas habe ich mit Freunden nicht. Diese Art von Bestätigung, wenn wir miteinander in Kontakt sind oder wenn ich von Freunden, wenn die sagen, hey Christoph, ich bringe echt gerne Zeit mit dir. Ich weiß nicht, die Bestätigung geht nicht so tief rein.
Meistens fühlt sich die Haut von Männern auch anders an als die von Frauen. Die Männer, die zu dir kommen, gibt es so ein stereotypes Thema, was die mitbringen?
Ja.
Welches ist das?
Ja, dass die Beziehung nicht mehr funktioniert. Und mit funktionieren ist gemeint, also oft kommen Männer zu mir, wenn der Sex nicht mehr funktioniert. Und also das, es gibt Männer, die merken das früher oder kommen eher, aber viele kommen erst, wenn, okay, Sexualität auch eine ganze Weile schon nicht mehr funktioniert. Und dann merken sie, okay, irgendwas stimmt hier nicht mit unserer Beziehung.
Heißt es, dass für einen Mann Sexualität in einer Liebesbeziehung eine Basisfunktion ist?
Boah, ich glaube ja. Also es ist, Sexualität ist auch so, es erfüllt einfach so viele Bedürfnisse gleichzeitig. Und darum ist das so bedeutsam. Also oft zum Beispiel ist es, dass Männer das mehr haben, dass du in dem Moment von Sexualität sie sich geliebt fühlen. Und ich weiß das von Frauen, von vielen, dass es andersrum ist, dass sie erst Verbindung und dieses Gefühl, ich fühle mich geliebt, und dann öffnet sich was für Sexualität. Und das ist bei Männern oft andersrum, und das überhaupt herauszufinden. Oder manchmal ist es eben auch eine Bestätigung oder ein Selbstwert oder überhaupt sich wenig Zeit für sich genommen zu haben und sich selbst mehr wahrzunehmen bei Sexualität, sich selbst mehr zu fühlen, insgesamt mehr zu fühlen. Dann entspannt das auch total, ne? Eine Ejakulation verändert das ganze Hormonsystem. So, ey, oh, ich bin ganz, ganz runtergechillt danach. Ne? Also viele Männer, die einfach ein anstrengendes, stressiges Leben haben und wo dann Sexualität eine Stressregulation ist. Und das, ne, das passiert alles bei ganz vielen einfach automatisch in der Sexualität, ohne das zu reflektieren, ohne das zu merken. Und wenn es dann nicht mehr da ist, wenn die Sexualität dann nicht mehr da ist, dann fällt das alles weg. Die Männer fangen an sich selbst zu zweifeln. Ich so, oh, ich weiß nicht, ob ich... Ne, also den Selbstwert wackelig, das macht ihn noch unattraktiver. Ne, und je nachdem, wer dann damit umgeht, führt das dazu, dass die Probleme einfach noch schwieriger werden in Beziehung. Oder sorgt nicht selbst für sich, für seinen Körper, für die eigene Entspannung. Und dann fällt die Sexualität weg und dann baut sich so viel mehr Stress an. Und dann, ja, je nachdem, wie sich der Stress dann äußert, ne, in noch mehr Wutausbrüchen oder sowas, erhöht auch nicht die Chance dafür, dass die Sexualität besser wird. So, und das, wenn das so wegfällt, dann sind für uns im Coaching diese ganzen Themen da und sagen, okay, warum ist Sex eigentlich so wichtig für dich? Was erfüllst du dir damit? Gibt es einen anderen Weg, dir das zu erfüllen? Gibt es. Ach, interessant. Ist zwar nicht ganz so schön, weil es nicht alles auf einmal ist. Ist auch anstrengender. Ja, genau. Aber es macht im Grunde selbst wirksamer. Und dann kann die Sexualität wieder einfach eine Begegnung, aus Genuss, also das, ja, eine Begegnung, weil es schön ist. Also einfach nur aus, okay, lass uns was Schönes erleben, sein. Ja.
Ja, Männer kommen vom Mars, Frauen kommen von der Venus. Für mich persönlich und auch aus den, ich arbeite ja nur mit Frauen. Und unsere Lust tendiert ja gegen Null, je gestresster wir sind. Das bedeutet für uns, diese Funktion des Stressabbaus ist physiologisch tatsächlich gegeben. Also die Hawaiianer, die haben eine Massagetechnik und eine, ich möchte das gar nicht Therapietechnik nennen, aber es gibt eine Technik, die nennt sich Lima-Lima. Und das ist sinnlich-sexuelle Körperarbeit von Frauen für Frauen. Und die hat tatsächlich auch diesen Effekt, dass die Frau sich auf allen Ebenen entspannt, ohne mit dem Mann in einen sexuellen Kontakt zu gehen, sondern von Frauen für Frauen. Das heißt, die Funktion, die du beschreibst, die hat die Sexualität bei Frauen auch. Aber in dem Moment, wo Frauen total überlastet sind, wo einfach die Kinder, der Haushalt, der Job, oh Gott, jetzt will er auch noch Sex, also ganz ehrlich, vergiss es. Das funktioniert so nicht. Wie soll ich mich denn hier jemals entspannen, wenn nebendran die Kinder Fernsehen gucken und zuhören? Geht gar nicht klar. Das heißt, wir haben ja da schon mal so einen Bedürfnisunterschied, den du ja auch schon beschrieben hast, dass Frauen, bevor sie sich öffnen und loslassen können, müssen sie dieses Gefühl von Entspannung da haben und von Vertrauen da haben. Und Männer wollen erst die Zuwendung geben, wenn sie dieses Gefühl von ich werde geliebt in sich tragen. Und dann ist die Frage, wie kommt man denn da raus aus der Nummer? Was sind die Tipps, die du den Männern mitgibst, die bei dir auftauchen? Außer dieses, was ist der Sex für dich? Wo kannst du dir dieses Bedürfnis anders selber erfüllen? Wie bist du selbst wirksam? Was gibst du deinen Kunden mit im Kontext mit dem Umgang mit den Frauen?
Mein Ansatz ist ja, also ich arbeite auch, das sind über 99%, dass ich nur mit den Männern arbeite. Das heißt, ich befähige die Männer darin, das selbst wirksam, also sich um sich zu kümmern, nicht darüber zu denken, was die Frau alles falsch macht. Ja, das. Ja, klar, das kann sein, dass sie das alles falsch macht. Aber darüber will ich nicht, dass der Mann nachdenkt, sondern über sich selbst. Es gibt ein paar grundlegende Beziehungsfähigkeiten, die meisten Männer nicht gelernt haben heutzutage und vielleicht auch vorher auch nicht, ne? Sowas wie echten Kontakt, echte Nähe, echte Verbindung. Ich bin jetzt im Hier und Jetzt wirklich da im Kontakt. Das ist ein Kernding, den Männer von mir lernen, auch überhaupt konzeptuell. So ein Kontakt ist nämlich was im Hier und Jetzt ist. Entweder ich bin jetzt im Kontakt oder nicht, so wie Strom. Weißt du, so zwei Stromkabel, entweder die halten sich zusammen so oder die sind nicht zusammen. So ist entweder oder, ne? So, und wir Männer sind eher in so einem Lösungsmodus drin, dass wir sagen, ne, die Frau kommt mit einem Problem, sagt, oh Mensch, ihr heute auf der Arbeit, Mensch, waren die alle so und so. Und dann denken wir, ach, wie können wir der Frau helfen? Pass mal auf, beim nächsten Mal, wenn ich so mache, dann mach doch mal, sag doch mal das und das. Das heißt, wir kommen hin mit unserer, hey, wir wollen was Gutes machen, aber jetzt sind wir in der Zukunft und sagen, pass mal auf, beim nächsten Mal mach doch das und das und das und das und lösen das. Wir lösen einfach viele Dinge. Und das ist ja nicht Kontakt im Jetzt. Ich bin jetzt hier, ich sehe meine Frau, wow, ich nehme sie wahr. Aha, sie ist gerade angestrengt, sie ist auch gerade traurig, sie ist gerade ein bisschen hilflos. Ja, sie erzählt mir was von der Arbeit und ist ganz niedergeschlagen. Und das einfach wahrzunehmen jetzt in dem Moment und nicht jetzt diesen Zwang zu haben, okay, ich muss das jetzt ändern, dass es ihr so geht. Ich muss ihr jetzt da raushelfen, sondern ich nehme sie einfach mal jetzt in dem Moment so an und wahr und merke so, aha. Vielleicht sage ich noch was Kluges, aber vielleicht ist es einfach dieser Moment von ich nehme meine Frau wahr.
Also Präsenz. Kontakt und Verbindung entsteht über ich bin da. Ich schaue hin, ich höre zu, ich nehme wahr und ich bin nicht in der Zukunft lösungsorientiert und nicht in der Vergangenheit problemorientiert, sondern ich bin genau jetzt und hier.
Genau, und so entsteht Kontakt. Kommt noch ein weiteres Problem dazu und es löst sich im Grunde mit dem zweiten Teil, mit der männlichen Position. Also das sind zwei Kerndinge, einmal Kontakt und das andere ist die männliche Position zu lernen in Beziehung. Das ist ein emotionaler Reifeprozess, wo die meisten Männer heutzutage nicht die Bedingungen haben, den zu gehen und sind emotional irgendwo unreif. Das heißt emotional kleine Jungs. Und wie reagiere ich als emotional kleiner Junge, wenn meine Frau zu mir sagt, ihr geht es nicht gut? Mit schlechtem Gewissen. Ich denke, oh, ich habe was falsch gemacht. Und das ist häufig auch was den Kontakt ja verhindert. Ne? Meine Frau sagt hier das und das und denkt, oh nein, ich habe was falsch gemacht. Schlechtes Gewissen, Scham, Schuld. Und das, wenn ich darin bin und dann, ne, es fühlt sich natürlich unangenehm an, dann fange ich an, das entweder dem auszuweichen, so dann gehe ich weg in einen anderen Raum, das ist viel zu anstrengend mit der Frau. Oder ich belehre sie oder ich rechtfertige mich oder sonst irgendwie was. Ne, was daher kommt, weil das ein unangenehmes Gefühl ist, weil ich Schuld oder Scham erlebe.
Was ist denn die männliche Position in der Beziehung aus deiner Sicht?
Ich arbeite da mit zwei Bildern. Das eine ist, was wir vermeiden wollen oder woran wir Männer erkennen, das ist nicht erwachsene Männlichkeit. Und das ist in so einem Bild wie einem Homer Simpson für mich verbildlicht. Ja, der Homer Simpson ist ein Bild, was uns in den Medien immer wieder gezeigt wird, wie Familienväter in Filmen dargestellt werden. Die ganze Zeit, wenn man sich Filme anguckt, das ist traurig. Das sind keine emotional reifen Männer, sondern Homer Simpson. Witzig, das Witzige ist cool. Das ist schön. Das ist wundervoll. Nur alles andere ist eine Verantwortungslosigkeit. Ich gebe Verantwortung ab, ich rede mich raus, ich vergesse Sachen, ich vertrottel Dinge. Also dieses nette Trottelsein, das ist das, was viele als Prägung erleben und was viele auch in Beziehung sind. Die hören auf, sind nicht initiativ, die kommen nicht von sich aus auf die Idee, das so zu gestalten, so und so, überlege ich mir. Sondern irgendwie hinterher dackeln, Dinge vergessen, sich nicht an sein Wort halten, einfach wichtige Dinge nicht richtig auf dem Schirm haben und dann, ja, man kann das noch übertreiben, aber ne, emotional nicht reifer Mann, also emotional kleine Jungenverhalten, Muttersöhnchenverhalten, ist das, ne, zu jammern, wenn ich was nicht bekomme. Okay, ich bekomme die Brust nicht. Dann schmeiße ich mich auf den Boden und schreie und rufe, ah, ist so schlimm und leide und jammer. Sondern das ist absolut der Abtörner. Und das, aber also es hilft, das als Bild zu begreifen. Es ist eigentlich kein Bild für die Frauen, weil eigentlich, ne, der Podcast, den hören ja die meisten Frauen. Und das ist eigentlich nicht schön, wenn die Frauen so auf ihren Mann gucken. Oha, der ist ja ein Homer Simpson irgendwie, weil das erzeugt nicht ein besseres Verhältnis. Wenn so, das ist was ich zu den Männern sagen kann, weil ich als Mann sage, pass mal auf, so funktioniert es nicht. Deine Frau wird dich weniger respektieren. Deine Frau wird sich weniger magnetisch zu dir hingezogen fühlen, wenn du dich so verhältst, sondern es ist eher so ein abstoßender Magnet, der entsteht. Und erkenne das, wann ist es Homer Simpson-Verhalten und hör auf damit. Also das zu erkennen, okay, immer, wenn ich mich wie ein kleiner Junge verhalte, bringe ich die Frau in die Position von der Mutti. Und Situation von Mutti und kleinem Jungen ist asexuell.
Ja, definitiv. Aber beschreib uns doch bitte nochmal die männlich Erwachsene, also Erwachsene. Ich suche ein besseres Wort, aber die Reife, die ermächtigte männliche Rolle innerhalb von Beziehungen, innerhalb von einer Polarität, die ein größeres, magnetischeres Spannungsfeld erzeugt und wo beide Seiten in ihrer Rolle als Männer und Frauen aufgehen können. Und dass das ein Tanz ist, das steht ja nochmal auf einer ganz anderen Seite. Also, dass wir verschiedene Lebenssituationen haben und dass das nicht starr ist, sondern dass es fluide ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber wir beschäftigen uns mal mit Stereotypen.
Mhm. Das ist das Bild vom König. Der König. Und mit König, wenn ich sage König, denken die Leute als erstes an einen Tyrannen. Damit ist kein Tyrann gemeint. Ne? Ein Tyrann benutzt seine Macht für sich selbst. Tyrannen werden immer gemeuchelt. So, das ist nicht stabil. Es hat eine gewisse Attraktivität, aber als Familienvater ist es nicht das Ziel, sondern König. Und das heißt, ich trage die Verantwortung für das Wohl des gesamten Systems, für das Wohl des gesamten Volkes. Ich habe das Wohl des ganzen Volkes irgendwo im Blick und der König hat Herz, ne? Der König hat Empathie, der versetzt sich in die einzelnen Leute rein und denkt so, okay, was macht Sinn? Und hat aber eine beschützende Funktion für das Königreich. Der hat eine Macht, der hat eine Würde. Der hat einen Wert, der hat die Krone auf. Der sagt nicht, okay, nee, ich bin nichts wert. Das sagt der König nicht. Der hat ein Bewusstsein, so, und das Wort des Königs hat Gewicht. Der König plappert nicht irgendwie irgendwas raus, sondern alles, was der König sagt, darauf lässt er sich festnageln. Das heißt, der König denkt erst nach und trifft eine Entscheidung. Das ist die Aufgabe des Königs. Er sagt, okay, was will ich? Was halte ich für gut und richtig und wichtig? Und was finde ich schlecht? Was mag ich nicht? Was finde ich nicht gut? Und dann trifft er die Entscheidung und steht dazu. Und dann aber aus dieser Stabilität, der König ist ja offen zu hören, zu sagen, okay, was sagst du dazu? Der ist ja kein so, okay, es wird alles so gemacht, wie ich sage. Das ist nicht der Archetyp des Königs, sondern der weise König, der sagt, hey, ich habe eine Meinung dazu und die ist folgende. Ich sagte dir die mal. Also ich halte es für gut und richtig, dass wir das so und so machen. Und das ist langfristig, denke ich, am sinnvollsten. So, und jetzt was sagst du dazu? Dann, ne, das, dann kommt die Offenheit. Und in dieser Reihenfolge, das ist für mich die Reihenfolge, die die Männer immer wieder von mir lernen. Also erstmal, hier bin ich und dann, wo bist du? Und eine unreife Männlichkeit dreht es oft um, weil Muttersöhnchen möchte es der Mutti recht machen. Ich denk so, okay, ja, ich weiß nicht, ich merke, du bist unzufrieden. Wie willst du es haben? Das heißt, erst dahin zu gehen, zu sagen, meine liebe Frau, sag mir, wie du es möchtest und so machen wir es. Und das ist irgendwie, ne, das ist eine schöne Motivation. Ich möchte ja, dass es meiner Frau gut geht. Die ist wundervoll. Es funktioniert so nur nicht. Es bringt mich immer wieder in die Position von Muttersöhnchen. Das heißt, erst zu sagen, warte mal, ich nehme mir kurz Zeit. Was möchte ich denn? Was mag ich? Was finde ich gut? Was finde ich nicht gut? Und jetzt weiß ich's. Und dann eben den Mut zu haben, das zu sagen. Und dann kommt die Offenheit und die Frage. Es ist nicht, ich sage, so will ich's machen und das ist Gesetz, sondern ich sage, so ist es für mich. Und jetzt im zweiten Schritt, wie ist es für dich? Was hast du für Gedanken? Und nicht diese Positionierung. Das ist viele Männer, die zu mir kommen, die positionieren sich nicht, sondern sie verbiegen sich und harmonisieren und wollen eigentlich keine Konflikte und so das. Und dieses wie so ein Aal die ganze Zeit da durchgehen und dann ist es kein Kontakt und ja, verspielen Respekt und Vertrauen. Ja.
Das kann ich tatsächlich aus meinem Lebensalter und aus meiner Sicht komplett bestätigen. Ich möchte von meinem Mann, dass der Position bezieht. Denn solange er keine Position bezieht, dann passiert was ganz Spannendes mit uns. Solange mein Mann nicht die Position bezieht, spielt bei mir alles Ping-Pong. Das heißt, ich habe, solange ich diesen Ankerpunkt nicht habe, spiele ich wieder alle Eventualitäten und hätte, wäre, könnte es durch, weil ich auf der Suche bin nach einem Weg, der gangbar ist, der sich aber auch an der Position, die mein Mann einnimmt, orientiert. Und in dem Moment, wo er sie nicht bezieht, zwingt er ja letztendlich mich irgendwann dazu, eine Position zu beziehen, die ich gar nicht beziehen möchte, weil ich möchte gar nicht in diese Rolle innerhalb unserer Beziehung rein. Also das, in dem Moment, wo er nicht Position bezieht, drängt mich das rein in die Macherrolle. Also dazu nochmal für alle, die mich noch nicht kennen, also vielleicht hören ja heute wieder ein paar neue dazu. Ich war 20 Jahre meines Lebens Pilotin. Das heißt, ich habe dieses ganze Leadership-Ding in mir drinne und ich kann sehr gut eine Position beziehen und ich kann sehr gut mir den Hut aufsetzen und sagen, okay, alle folgen mir. Aber innerhalb unserer Beziehung tut uns das überhaupt nicht gut. Innerhalb unserer Beziehung verschiebt es genau das, was du beschrieben hast. Also das, ich möchte mich an meinen Mann anlehnen können und ich möchte, dass er eine Position bezieht und innerhalb diesem er bezieht eine Position braucht es natürlich die Verbindung und die Verbundenheit, damit das unser Weg ist und nicht damit, also er rennt nicht alleine vor, sondern es ist unser Weg. Aber ich brauche diese Stabilität von seiner Seite, damit es bei mir aufhört, Ping-Pong zu spielen und ich wieder 100 verschiedene Variationsmöglichkeiten, mein Gehirn ist ja auch so vernetzt, dass es dann, das hört nicht auf zu funken, bis da eine Stabilität steht. Und das möchte ich von meinem Mann haben. Und das entspannt mich total. Und wenn ich entspannt bin, passiert ja in meinem Körper eine ganze Menge, unter anderem, dass die Libido auch wieder steigt. Also das ist, da sind wir wieder am Anfang vom Thema. Männer möchten in der Beziehung Sex und das ist eine Funktion, die, wenn das nicht mehr stimmt, da sagen die Männer, Obacht, mit unserer Beziehung ist irgendwas nicht in Ordnung, wir haben ja gar keinen Sex mehr. Da sind wir eingestiegen in unser Gespräch. Ist es tatsächlich so, dass Männer eine Nichtsbox im Kopf haben? Kennst du dieses Modell, dass Frauen ständig denken und Männer haben diese Nichtsbox?
Ja, definitiv. Es ist so wundervoll, darin verstanden zu werden, zu sagen, es gibt Momente, da ist einfach nichts und die Frau was, wie bei Loriot, ne? Was machst du? Und der Mann sagt nichts. Und die Frau sagt, nichts. Aber du musst doch was machen. Was denkst jetzt du mach grad? Doch was, geh doch wenigstens spazieren. So. Und es ist wirklich so und es fühlt sich wundervoll an, einfach nichts zu machen.
Haben das alle Männer?
Das weiß ich nicht. Männer, mit denen ich darüber spreche, die haben das alle. Aber wer weiß, vielleicht gibt es welche, die das nicht haben. Aber okay. Es ist einfach in dem Moment da sein und Nichts weiter. Und das fühlt sich angenehm an. Ich weiß auch nicht, was genau das ist. Ist das was Männliches? Ist das eine Traumareaktion? Könnte ja auch sein, ne? Irgendwie so ein Schutzmechanismus zu sagen, hey, ich blende alles aus und jetzt ist einfach ein kleiner Moment Frieden. Und sowas.
Nee, also wenn wir in die Gehirnanatomie reingehen und in die unterschiedliche Art und Weise, wie Männer und Frauen Informationen verarbeiten, es gibt ja dieses Default Mode Network. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sortiert und analysiert permanent und ständig. Und wenn es fertig ist, ist es fertig. dann ist Ruhe. Und Frauen sind aber anders verdrahtet. Also bei Frauen ist ja auch kommuniziert rechts und links auch viel, viel mehr. Und die Ströme, die laufen auch anders. Also wenn man nachguckt, das bei Männern läuft es von hinten nach vorne, bei Frauen läuft es von rechts nach links. Und das ist einfach viel mehr Feuerwerk im Gange. Und Frauen denken ja auch tatsächlich über Gespräche und über dieses, oh mein Gott, was habe ich da gesagt, was denkt da jetzt darüber und was hat das für eine Implikation? Was, also dieses, wenn das gibt eine Untersuchung dazu, dass wenn Männer in einen Raum ohne Reize gesetzt werden, die denken irgendwie über zwei Dinger nach. Weißt du, hast du eine Idee, was das sein kann?
Essen und Sex.
Ja, Sex und Sport. Also, genau. Und bei Frauen, da ist es wirklich so, die denken über die Gespräche nach und die überlegen, also da ist so voll Alarm im Kopf. In dem Moment, wo die eben in so einem Raum sind, wo es keine Reize gibt und keine Aufgaben gibt. Und dann wird analysiert und strukturiert und was denken die anderen, was habe ich da gesagt und wie verlief das und wie hätte ich es besser machen können. Und das zeigt nochmal so, dass Männer haben halt, das ist irgendwie ruhiger. Einfacher. Ja. Ich möchte das aber ohne Bewertung sagen, sondern das ist einfach, wie du das sagst, es ist total entspannt und es ist total schön, wenn dieser Zustand eintritt. Mhm. Erholsam.
Ja. Nun, was bei vielen Männern eben passiert, ist, dass sie dazu nicht stehen, sondern dann kommt eine Frau und sagt, du machst ja nichts und dann schlechtes Gewissen. Und dann fangen die Probleme an. Und wenn ich dazu stehe, sagt sie, hey, für mich ist es Genuss, hier so zu sitzen, nichts zu machen. Und ich mag das bitte, wenn du mich hier einfach sein lässt, mach was anderes. Aber sei nicht hier drin, weil das macht mich irgendwie unruhig und es ist gerade so angenehm ruhig hier. So, dann stehe ich dazu, wie das für mich gerade schön ist. Und wenn sie sagt, nee, aber jetzt, mir ist das aber total wichtig, dass wir was zusammen machen, dann kann ich ja immer noch entscheiden, sage ich, okay. Ah, ja doch, ich merke. Was zusammen machen, ja, das mag ich jetzt auch gerne machen. Komm, lass uns das machen. Oder ich sage, nee, jetzt nicht, sondern in einer halben Stunde machen wir was zusammen oder sowas. Aber wenn ich ein schlechtes Gewissen bekomme dafür, dass ich bin, wie ich bin, und dann anfange, aus dem schlechten Gewissen heraus zu agieren und sagen, ah, was willst du denn und so weiter, das wird eine anstrengende Zeit dann. Das wird kein schöner Moment für beide. Und das ist die männliche Position. Das ist was wir Männer nicht lernen. Abzunabeln von der Mutter ist das. Das ist das Thema. Wir werden als Muttersöhnchen geboren, wir Männer. Und dann ist es vollkommen korrekt, die Mutti anzulächeln, ne, und uns darum zu kümmern, dass die Mutti uns anlächelt oder auch da ist, dass sie uns mag, weil sie uns versorgt. Und dieses, okay, mein Lebenszweck richtet sich danach, irgendwie, dass es Mutti gut geht. Das ist zeitgemäß in einem gewissen Alter und dann aber ab einem gewissen Alter nicht mehr. Und dann müssen wir das irgendwie ersetzen und dann müssen wir rüberkommen. Und da spielt unser Vater mit rein. Was ist das erste Mann in unserem Leben? Was ist der Kontakt mit unserem Vater? Haben wir als Mann unseren Vater als Vorbild erlebt, so dass wir sagen, hey, wenn ich groß bin, will ich mal so sein wie Papa. Diese erste Sehnsucht. Und bei ganz vielen Männern ist das nicht so. Die denken so, hey, wenn ich groß bin, ich wäre auf gar keinen Fall so wie der Papa. Dann sage ich, okay, ich will gar kein Mann sein. Ich will so, ich bleib hier bei Mutti. Dann gehe ich immer ins Frauenklo mit ihr zusammen.
Das ist tatsächlich dramatisch, was du beschreibst, weil wir ja unglaublich viele abwesende Väter haben. Ja. Also das ist ja eine Generation, die jetzt Vater wird, hat ganz oft gar keinen Vater gehabt, weil die Scheidungsrate so hoch war und weil wir leben ja in einer Zeit, wo die großen Wellen der Emanzipation, Frauen können alles und am besten alleine, zu abwesenden Vätern geführt hat und auch zu einem, was ist eigentlich die männliche Position? Das ist ja eine ganz große Unsicherheit dazu auch gesellschaftlich präsent. Hast du ein Role Model, also gibt es so einen Prototyp-Mann, den wir tatsächlich beobachten können? Finden wir den irgendwo?
Als Vorbild für Männer? Ja. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ich versuche der zu sein oder ich bin der für viele Männer. Und weiß nicht, meine Freundschaften bestehen aus guten Männern. Also die ich kenne, andere Männer, auch meinen besten Freund, den ich so bewundere dafür, wie er mit seinem Sohn umgeht. Es ist so wundervoll, wenn wir irgendwie los sind und dann sind da andere Männer und der hat so eine tolle Art, das zu erkennen, wie ich in Verantwortung bin als Vater und wie ich vorlebe, wie ich meinem Sohn das vorlebe, was ich mir von ihm wünsche und nicht die ganze Zeit ihm sage, mach das anders, aber ich selbst mach's nicht so. Und so, er ist so, da ist er so schön verantwortlich. Ja, es braucht einen näheren Kontakt. Also es braucht ja nicht nur so ein Role Model irgendwie wie in einem Film, sondern es braucht für uns als Mann männliche Intimität, um die eigene Männlichkeit zu entwickeln. Nicht nur ein Vorbild immer, sondern wir brauchen irgendwie sowas wie so ein Mentor oder irgendjemand, mit dem wir diese Ängste teilen und besprechen und sozusagen diese Hilflosigkeit, ne, das Aussprechen und jemanden, der das gemeistert hat irgendwie und da ein bisschen weiter ist, dann das reflektieren kann und da wertschätzen mit umgeht, sagen, ja, kann ich 100% nachvollziehen, dass du da Angst hast und dass du das und das denkst. Nur ich kann dir sagen, dieser Anteil von Angst, da musst du durch, weil das ist einfach Quatsch. So, ne? Einfach ignorieren, weitermachen. Und dieser Anteil, da will dir deine Angst gerade was Wichtiges sagen. Nämlich, da steckt was drin. Bitte kümmere dich darum. Mach einen Reality-Check, das ist wichtig. Da musst du dich drum kümmern. Ja, die Angst nicht einfach weg. Und dieser Anteil von Angst, come on. Durch. Ne? Und das aber von einem vertrauenswürdigen Mann und das so im, das ist auch eine Beziehung. Und das heißt, es reicht nicht nur ein Bild in den Medien, sondern wir brauchen echten Kontakt. Und das ist ja auch was ein echter Vater macht oder was Männergemeinschaft, echte Männergemeinschaft macht. Und dann finde ich meinen Platz in dieser Männergemeinschaft, weil ich habe besondere Stärken. Das heißt, ne, ein Platz in der Männergemeinschaft heißt auch, den kriege ich durch meine Stärken. Wenn ich irgendwo reingehe in eine Gruppe von 9 fremden Männern, dann bin ich auch unsicher. Denkst du, okay, wow, die kennen mich nicht, ja, die wissen nicht, wie brillant ich bin, was für ein richtig cooler Typ ich bin. Weiß die, weil wissen die nicht, ne? Die sehen, okay, so ein bisschen. Ich bin nicht ganz so stabil gebaut, ich arbeite daran, aber ne, so okay, da kommt so ein irgendwann hat ein Mann das zu mir gesagt, hey, als ich dich kennengelernt habe, dachte ich so, du wärst einfach so ein Schlacks, irgendwie so ein dünner Schlacks irgendwie so, ne? Aber jetzt so, ich habe dich so schätzen gelernt und dachte ich, ach krass, so diesen Eindruck habe ich, wenn ich in eine neue Gruppe reingehe, einfach so ein dünner Schlacks. Damit identifiziere ich mich ja gar nicht, ne? Aber wie komme ich dahin, dass die anderen Männer das sehen? Hey, das kann man mit dem anfangen. Indem ich weiß, wo ich stark bin. Wo bin ich stark, wo bin ich schwach? Und dann lenke ich das Spielfeld auf die Bereiche, wo ich stark bin. Das habe ich nur, das kann ich jetzt, weil ich mich in Männergemeinschaft aufgehalten habe und das immer wieder gemerkt und dann weiß, okay, so funktioniert's. Und ich kann immer ein bisschen was über mich erzählen, weil ich bin ja dieses ganze Männlichkeitsding war für mich das, was ich nicht gelernt habe. Ich bin mit meiner Mutter groß geworden und mit 3 Schwestern. Mein Fund, die Art von Männlichkeit, die mein Vater mir vorgelebt hat, war auch eine, der war früher auch mehr in der Frauenwelt. Und so, dass er, ja, das heißt, ich wurde schon als Mädchen, als Frau irgendwo sozialisiert. Das hat mir schöne Fähigkeiten gegeben von Empathie und ich Therapeut geworden. So, gut. Und dann ist meine erste Ehe auseinandergegangen. Wir haben uns getrennt. Beziehung, der Sex hat nicht mehr funktioniert. Also es war einfach, ich war einfach frustriert und nicht selbstwirksam, mich darum zu kümmern, diese Dinge zu verändern. Und dann in meiner nächsten Beziehung habe ich relativ schnell das Gleiche wieder erlebt. Und dann habe ich wieder das Gleiche erlebt. Und dann habe ich gemerkt, okay, dann liegt es an mir. Und dann bin ich über einen männlichen Therapeuten, der hat gesagt, komm mal in so eine Männergruppe. Dann bin ich da hingekommen und habe mich mit Männlichkeit beschäftigt und mit meinem Vater. Und dann habe ich gemerkt, okay, warte mal, das habe ich ja nie gelernt, als Mann in Beziehung zu sein. Das habe ich, okay, jetzt verstehe ich erst, dass ich es nicht gelernt habe. Und dann verstehe ich das auch, dass irgendwie eine Anziehungskraft und so, dass dir dann einfach verloren geht, dass dir dann einfach nicht mehr da ist. Oder auch, dass dieses Gefühl von Hilflosigkeit mich so sehr einnimmt, dass ich dann gar nichts mehr steuern kann und regeln kann und zum Besseren bewegen. Und dann habe ich nach Mentoren gesucht und habe mit vielen Mentoren gearbeitet, habe Initiationen gemacht. Also also wirklich harte Sachen, harte Herausforderungen, Situationen, also Initiationen, gibt wilde Sachen, also wirklich eine Todesangst begegnet. Ne?
Situation, erzähl mal bitte konkret.
Nee, das darf ich nicht.
Okay.
Das ist zum Teil nicht legal, zum anderen Teil, das, was legal ist, ist auch nicht sinnvoll, das zu erzählen, weil die Initiation lebt davon, dass ich nicht weiß, was passiert, sondern ich entscheide mich dafür, okay, da sind andere Männer, da sind fünf, sechs wache, richtig wache Männer, die mich 3-4 Tage beobachtet haben und gesagt haben, Christoph, wir haben dich beobachtet, du wirst die Prüfung schaffen. Und jetzt ist die Frage, vertraue ich denen und vertraue ich mir und dann gehe ich da rein und ich scheiß mir in die Hose und denke so, okay, kann sein, dass ich sterbe. Wenn ich sterbe, dann vertraue ich aber diesen anderen Männern, dass die mich wiederbeleben.
Okay, das klingt wie
also
typischen Stammes, also Indianerstamm, zoomen wir das mal in eine andere Kultur, wo man ein bisschen konkreter darüber sprechen kann. So, der kleine Indianerjunge wird jetzt groß und geht das erste Mal über Nacht auf große Jagd und soll den Büffel selber jagen. So in die Richtung. Okay. Was hat das mit dir gemacht?
Es hat mich selbst kennenlernen lassen. Das hat genau das Ergebnis gemacht, zu wissen, okay, darin bin ich extrem stark. Geil. Und darin, krass, davor laufe ich weg. Da hört es bei mir auf. Das kann ich gar nicht. Das will ich nicht. Oh, jetzt kann ich, jetzt weiß ich, wo ich bin. Jetzt, ja.
Ja, das ist, glaube ich, was, dass unsere Kultur, also hier Deutschland, Zentraleuropa, wenn man das nicht aktiv sucht, existiert das gar nicht.
Mhm, genau. Und die Jungs holen sich das selbst, dann machen die irgendwelche Mutproben und klettern auf irgendwelche Kräne drauf und was einfach super krass gefährlich ist und ja, oder machen Zerstörung oder sowas. Ja,
ja, krass. So habe ich das noch nie gesehen, dass das in einer männlichen Energie drin steckt. Also was ich beobachte, ist ja, dass dieses sich messen, das steckt in den Jungs drin. Ich habe zwei Söhne, ich bin mit Brüdern groß geworden und dieses sich messen, den Leistungsvergleich, das steckt zu großen Teilen drin und ich persönlich finde das total nervig. Aber es ist ja eine männliche Energie.
Ja, und das fand ich früher auch nervig. Weißt du, ich dachte, ey, das ist doch vollkommen überflüssig. Warum soll man sich messen? Weißt du, und ich habe hunderttausende Bücher gelesen. Sag ich so, okay, come on, wir können das so und so klären und so weiter. Und dann war ich dazu gezwungen, in manchen Situationen mich zu messen mit anderen Männern. Und danach habe ich verstanden, wozu das gut ist, Konkurrenz. Es ist so viel schneller, es gibt mir so viel schneller ein Feedback, als darüber zu reden. Es ist einfach, zack, ganz klar, offensichtlich in der Tat, da sind deine Stärken, Christoph, da sind deine Schwächen, Christoph. Da bin ich besser als ein anderer, da bin ich schlechter als ein anderer. Da bin ich Nummer 1, da bin ich Nummer 10. So
habe ich das auch noch nie gesehen. Ich persönlich habe Konkurrenz und Leistungsvergleich hat mich immer geschwächt. Deswegen habe ich es für mich persönlich auch immer schrecklich gefunden, weil ich da drinnen nicht meine Stärke erkannt habe, sondern nur meine Mangelhaftigkeit. Auch sehr spannend, so als Erkenntnis.
Ja, es kommt aufs Umfeld an, ne? Weil wenn ich in so einem Umfeld bin von Männern, wo ich grundsätzlich weiß, wir sind hier, damit wir uns alle weiterentwickeln, damit wir als der Mann da sind, der wir sein können, in unserer Stärke, in unserer Klarheit, in unserer Präsenz, dass wir König sein können, dann ist das ein Umfeld von grundsätzlich, wir sind hier, um uns zu supporten, nicht grundsätzlich, um uns fertig zu machen und dann ist einer besser und andere schlechter und wie die schlechter sind, die leiden, sondern dann hat das, okay, da habe ich verloren, das gehört genau dazu. Und dann ist es ein Umfeld, wo ich reifen kann, das meine ich. Das muss aber so eine Männergemeinschaft sein, die grundsätzlich so was Einschließendes hat. Das habe ich nicht nur in einer Konkurrenzgesellschaft, wo ich einfach verliere, wenn ich der Schlechtere bin und dann muss ich mich durchbeißen und dann ist dieser Druck da, dann ist nicht so dieses Entwicklungsumfeld.
Wie kann ich als Jungsmutter das für mein Kind unterstützen? Also weil es gibt einfach viele Mütter, wo der Vater abwesend ist, also wo das Beziehungsthema, über das ich auch gleich, ich habe gleich noch ein paar Fragen, auch in Bezug auf, wie können wir Frauen innerhalb der Beziehung, eine Beziehung findet ja nicht nur auf einer Seite statt, sondern Beziehung, es gehören zwei dazu. Es reicht einer, um das Ding scheitern zu lassen, aber damit es klappt, brauchen wir beide. Und da möchte ich auch noch wissen, wie wir als weiblicher Teil dazu beitragen können, dass eine Beziehung richtig, richtig toll wird. Aber bevor du diese zweite Frage beantwortest, möchte ich wissen, wie wir als Mütter das unterstützen können, dass unsere Söhne einen Platz finden, der diese Initiationen ermöglicht, der auch männliche Vorbilder ermöglicht. Vor allem dann, wenn der Partner im Moment als solches nicht zur Verfügung steht.
Manches ist so nicht lösbar. Ich bin immer dafür, dass die Frauen den Kontakt zum Vater wichtig nehmen. Und ja, und ich weiß, es gibt Männer, die nehmen das selbst nicht so wichtig. Boah. Ja, was soll man da machen, ne? Ich arbeite mit Männern, denen sage ich, hey, diese Beziehung zu deinen Kindern, die ist so extrem wichtig, sei da, nimm dir Zeit, kümmere dich darum, auch wenn die getrennt sind, dass der Mann Zeit mit seinen Kindern hat. Aber für die Frau zu sagen, okay, ne, Zeiten mit dem Vater. Dann vielleicht manche, ja, das spielt auch zusammen, ne, mit einer unverantwortlichen Männlichkeit, da mag man das Kind nicht ganz einfach so hingeben. Aber dem Vater das zuzutrauen, zu sagen, jetzt ist dein Vormittag, jetzt ist deine Zeit, das sind deine Regeln. Ich rede dir nicht rein, wie du das machst. Wenn du das ganz anders machst als ich, dann machst du das ganz anders. Okay? Ich vertraue darauf, du willst auch nicht, dass der Junge, keine Ahnung, dass dem was passiert. Und du machst das auf deine Art. Also dieses Vertrauen dem Mann zu geben. Weil viele Männer haben das nicht, dann sind sie vorsichtig und sagen, okay, ich versuche es genauso zu machen wie die Mutter und dann packe ich auch so eine riesengroße Wickeltasche für alles, habe für alle Fälle was. Dabei ist das gar nicht mein Style. Mein Style ist vielleicht mehr, ich habe eine Windel dabei und ein Tuch und wenn mehr passiert, hey, dann fällt mir was ein. Und vielleicht macht mir das viel mehr Spaß, weil das viel mehr mein Style ist. Dann darin ermutige ich die Männer, das so zu machen und vielleicht ist das eine Möglichkeit für Frauen auch, den Mann darin mehr zu ermutigen.
Ich glaube, die Phase, wo wir noch Wickelkinder haben, ist gar nicht so kriegsentscheidend. Ich glaube tatsächlich, dass diese Phase von Jungs kommt ein bisschen später. Und was denkst du über sowas wie, schick dein Kind zu den Pfadfindern, damit das draußen Abenteuer erlebt. Schick dein Kind zum Karate, damit es Fokus und Disziplin lernt. Schick dein Kind in den Fußballverein, damit es Mannschaftsgeist und Teamfähigkeit lernt. Also männliche Role Models, weil es gibt einfach Konstellationen, wo der Vater, es kann ja sein, dass er krank ist.
Ja, also alles drei richtig gute Ideen. Richtig gute Ideen, genau. Pfadfinder, richtig gute Ideen. Karate, richtig gute Idee. Fußballverein, richtig gute Idee.
Okay, weil das ist ja was wir Mütter für unsere Söhne tun können,
ja.
Und uns daran auch nicht aufreiben müssen. Also ich bin jetzt keine Mutter, die Bock hat, jedes Wochenende auf dem Fußballplatz zu sein. Und wir sind auch keine Fußballfamilie. Und doch sehe ich, was Mannschaftssport sein kann, wenn er gut gelebt wird.
Ich weiß nicht, ob eine Frau das, also ob eine Mutter das alleine machen kann, wenn sie das machen muss, weil der Vater nicht da ist, dann auch am Rande vom Fußballfeld. Dann, ich weiß nicht, ob, also es sind ja diese beiden Positionen, also klassisch ne, der Junge hat sich irgendwie verletzt, kommt an den Rand und jetzt sagt die Mutter und hey Mann, oh Mensch, okay, mach eine Pause, komm, wir machen Pflaster, wir versorgen das. Und der Vater sagt, pass mal auf, Junge, du hast so ein gutes Spiel, das verarzten wir nachher. Du gehst da ran, du schielst mindestens noch ein Tor. Los jetzt. Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber das zu wissen, okay, Kinder brauchen beides.
Das ist so krass, so wie bei uns. Also das ist wirklich, wenn die zu mir kommen, geht's darum, Mama tröstet mich, Mama kuschelt mich, Mama liebt mich, Mama sorgt dafür, dass ich wieder Oxytocin bekomme. Übrigens, ne, also rein wissenschaftlich, der Kontakt zur Mutter sorgt für mehr Oxytocin im Kind. Das heißt, wenn Mama vorliest, wenn Mama kuschelt, gibt's mehr Oxytocin. Der Kontakt zum Vater sorgt für mehr Dopamin im Kind. Und Dopamin ist dieses Motivationshormon, dieses, ey, let's go. Und das kriegt das Kind vom Vater. Und natürlich brauchen Kinder beides. Das ist so auf hormoneller Ebene, kann man das da mal ablesen. Und bei uns wäre das exakt genau so. Also wenn ich am Rand vom Fußballplatz stehe, dann ist es so, oh, halt die Teil, komm her, bleib mal bei mir sitzen. Und mein Mann würde sagen, das Spiel ist noch nicht zu Ende. Keep going. Mhm. Und dass unsere Jungs würden entsprechend auch ausagieren. Wie wichtig, dass Papa am Rand steht.
Genau, und beide, das braucht beides.
Ja.
Wenn man nur das eine bekommt, ne, als Junge, wenn ich nur die Mutter bekomme, dann halte ich nichts aus. Und wenn ich nichts aushalte, kann ich kein König sein. Ich kann kein König sein, wenn ich nicht kämpfen kann. Weil dann kommt die Meute und sagt hier dies und das und wenn ich sage ich okay, dann keine Ahnung, macht was ihr wollt so. Ich kann nicht Grenzen setzen, aber als König muss ich eine Stabilität haben. Ich muss den Krieger in mir integriert haben. Ich muss bereit sein für das, was wichtig ist, zu kämpfen, auch wenn ich verletzt werde. Sag ich, ja, fühlt sich scheiße an, ich mache trotzdem weiter, weil ich weiß, dass es wichtig ist. Ne, ein Krieger, ein echter, also auch nicht kein Söldner, sondern der Krieger, der irgendwie sein Dorf verteidigt, weil Angreifer kommen, die wollen die Frauen und Kinder töten. Und dann geht der Krieger hin und verteidigt das. Und wenn der verletzt wird, dann sagt er nicht, oh nee, das hat wehgetan. Okay, geht rein, nimmt euch die Frauen und Kinder. Nein, der macht weiter. Und das ist eine Eigenschaft des Mannes, die wir haben müssen für das, was wichtig ist, für das, was bedeutsam ist, kämpfen können. Und ohne das können wir kein König sein. König sein heißt auch im Supermarkt, der Junge wirft sich auf den Boden und sagt, ich will aber was Süßes. Und wenn ich den Krieger nicht integriert habe in mir, dann sage ich, ja, okay, dann komm, schrei nicht so laut, ist mir unangenehm, bitte nimm jetzt was. Aber ne, das, wenn ich wirklich König bin und verantwortlich, dann sage ich, nee, pass auf, das und das hast du schon, du kriegst jetzt nicht noch mehr und gleich willst du essen. Und ich weiß, dass du traurig bist und darum weinst du und das ist okay. Halte ich aus, musst du jetzt auch aushalten und gleich sind wir zu Hause und gibt's was zu essen. Ne, dann bin ich wieder, kann ich verantwortlich führen. So, und das, wenn ich nur Bemutterung erlebt habe, sag, oh, ich tue mir weh und zack, jetzt kommt die Mutter und sagt, oh Mensch, ach, das hat weh getan und so weiter. Dann bin ich verweichlicht, dann kann ich das nicht. Dann halte ich das nicht aus. Dann, wenn ich verletzt werde, sage ich, oh nee, das ist so schlimm, jetzt muss ich erstmal Pause machen. Das heißt, es braucht auch diesen anderen Aspekt, es braucht Bevaterung, der sagt, okay, tut weh, du machst trotzdem weiter. Ja, du schießt die Tore, wir werden heute gewinnen.
Mega gut. Und dann die andere Frage, weil es braucht in der Beziehung zwei, es braucht nicht nur den Mann, es braucht auch die Frau. Und wir können uns ja gegenseitig, also meine Überzeugung ist, dass wir als Männer und Frauen gemeinsam etwas erschaffen können, das viel größer ist als alles, was wir alleine können. Das bezieht sich nicht nur darauf, dass wir ein Kind zeugen können oder dass der Mann in der Frau ein Kind zeugen, initiieren kann und dass das dann heranwächst und dass wir dadurch etwas Größeres erschaffen zusammen, sondern ich selber bin sehr zu Hause in einer sehr, sehr energetischen, spirituellen Welt und wir können als Männer und Frauen eine tantrische Energie weben, die etwas Größeres erschafft und ein größeres Energiefeld erschafft. Und dafür braucht es uns beide. Aber auf eine viel geerdetere Ebene runtergeholt, heißt es ja, wenn der Mann zum König wird, wenn der Mann sich gerade macht, wenn er seine Position bezieht und ich dann um ihn herum auch tanzen kann, weil er Stabilität schenkt, wie kann ich meinen Mann unterstützen, noch männlicher für mich zu sein?
Da bin ich der Falsche, das zu beantworten.
Was wünschst
du? Weil ich sage, ich bringe die Männer darin, König zu sein. Und ich weiß, was passiert. Es entspannt einfach die Frau. Und das öffnet die Frau. Und dann ist die Frau mehr, mit mehr Weichheit da. Und das ist das, was der Mann sich wünscht. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, du als Frau musst mehr das und das machen, dann gehen Männer die Abkürzung und sagen, okay, dann soll sie das machen. Und dann ist es aber wieder nicht König sein, wieder nicht Krieger sein. Das heißt, sage, okay, mir egal, was die Frau macht, du als Mann fängst an, okay, du fängst an.
Aber guck mal, wenn in so einem Prozess, in dem ein Mann sich aufrichtet, wenn eine Frau mit Bewusstsein da ist und das beobachtet und sagt, guck mal, ich lasse ihn in Ruhe. Ich lasse diesen Prozess da sein und ich biete die Abkürzung gar nicht erst an. Ich halte das aus. Ich gebe ihm den Raum, den er braucht, um sich hinzustellen und warte als Frau ab, was passiert als nächstes. Wäre das eine Form von Unterstützung? Oder...
Ja, weil du jetzt gerade das noch als was Zugewandtes beschrieben hast. Nicht einfach den Mann alleine lassen und den sein Ding machen lassen, sondern es hat, also, ich glaube, das bringst du den Frauen auch bei. Du hattest gerade was Zugewandtes und das ist männliche Nahrung. Also, eine Form von, ist das schon Bewunderung? Also Bewunderung, sowas wie ein bewunderndes hingewendet sein, staunen. Den Mann ja ein bisschen bewundernd ansehen.
Das
ja, also ne, wenn du da bist und den Mann machen lässt oder du kannst dich mit was anderem beschäftigen, okay, das lässt den Mann unsicher sein. So sage ich, okay, bin ich auf dem richtigen Weg? Oh Mann, der Christoph sagt ja, aber ich weiß es nicht. Ne? Aber wenn du so ein bisschen, aber ein kleines bisschen Bewunderung dafür empfindest als Frau, noch nicht voll reingehst und sagst, ja, jetzt ist alles wieder gut.
Oh mein Gott, vielen Dank, du hast den Müll rausgetragen.
Ja, wow, genau. Okay. Nein, aber so ein bisschen, ne, was zugewandt ist, eine Bewunderung. Bewunderung ist glaube ich, gut.
Aber da hast du gerade was, Hinwendung. Hinwendung zu deinem Mann. Sieh deinen Mann. Erkenne ihn als Mann. Schau dahin, wo er männlich ist. Also ich gebe meinen Frauen tatsächlich dieses... Ich weiß einfach, dass meine Aufmerksamkeit im positiven Kontext für meinen Mann Nahrung ist, genau wie du das beschrieben hast. Das tut so gut unserer Beziehung und ihm. Also durch meine Aufmerksamkeit, das hat ja auch was mit Energiefluss zu tun. Ich bin ja als Frau, fließt ja durch mich die Shakti. Und die Shakti nährt, das ist Lebenskraft, das ist Lebensenergie. Und die fließt genau dahin, wo ich hinschaue. Oder sie zerstört genau da, wo ich mit Bewertung, Negativität hinschaue. Und deswegen sind die zwei wichtigsten Punkte, die ich immer wieder anbringe, dass Frauen für ihren Mann in dem Moment, wo die Beziehung hakt, ist eine Aufgabe, die ich gebe, schreib auf, wofür du ihm dankbar bist. Schreib auf, mach das nicht im Kopf, schreib auf, wofür du deinem Mann dankbar bist. Auch wenn das erstmal fast nichts sein mag, weil du gerade noch so wütend bist. Aber schau dahin, wo er gut ist. Schau dahin, wo er dir geholfen hat, wo er eine Eigenschaft hat, die du liebst, die du magst. Schau genau dahin und mach das größer. Und schreib es auf, weil das geschriebene Wort, dieser Prozess, sich hinzusetzen und darüber nachzudenken und es zu verschriftlichen, macht das ja viel, viel intensiver. Das heißt, das ist so eines der Standardmittel, wenn es um Beziehungsprobleme geht. Sag ich, das ist dein Job als Frau in der Beziehung. Schau dahin, wo es gut ist und mach es groß und zeig ihm deine Anerkennung. Wenn es eine Gelegenheit, nicht, oh danke, du hast den Müll rausgebracht, sondern wirklich so dieses, sprich auch mal aus, wenn da was passiert, was du total toll findest. Bring es in einen total greifbaren Ausdruck. der wirklich von jedem gelesen werden kann, damit es deutlich präsent sein kann. Das sind die zwei Sachen, die ich meinen Frauen mitgebe. Ich habe grundsätzlich in meiner Arbeit nicht den Schwerpunkt Beziehungen, aber es taucht natürlich immer wieder auf.
Ja, das ist richtig schön, was du sagst. Das ist Nahrung für uns Männer. Genau, und so eine kleinen Dinge auszusprechen, sowas wie, also das ist ja ganz persönlich, sowas so wie zu sagen, wenn sie zu mir sagt, hey, das fühlt sich so schön an, jetzt hier gerade in deinem Arm zu sein. Alleine raus. Ah, ja. Dann wird es gleich, werde ich auch mit, also kommt viel Gutes, stärkendes, aufrichtendes Gefühl in mir. Und der Fokus ist so mächtig. Wir sind ja vom Nervensystem so gebaut, dass wir immer darauf fokussieren, wo ist Problem? Wo stürzt? Das Nervensystem ist dafür da, dass wir überleben. Das heißt, wenn wir uns irgendwo verletzen, dann nehmen wir das richtig stark wahr. Hier haben wir irgendwie geritzt. Aber wir nehmen nicht wahr, wie brillant unser Auge gerade funktioniert, wie genial unser Gehirn ist. Das Blut fließt überall hin, versorgt uns. Das nehmen wir nicht wahr. Wir nehmen wahr, aua, hier tut's weh. Ja, das, weil das fürs Überleben wichtiger ist, das wahrzunehmen. Und das andere ist aber, das brauchen wir, um glücklich zu sein und um eine gute Beziehung führen zu wollen und um zu merken, ja, ich will mit diesem Mann sein, ja, ich will mit dieser Frau sein, müssen wir das mit Absicht machen. Weil der Autopilot geht immer aufs Negative. Der geht, ich gucke meine Frau und denke so, ah, sie könnte eigentlich mehr das und das oder weniger das. Und sagen, okay, warte, das ist ein Autopilot, der führt nicht zum Glücklichsein. Ich will glücklich sein. Also mit Absicht darauf besinnen, was finde ich wundervoll? Wo ist Liebe? Wo ist Neugier? Ich habe auch so Übungen. Das sind einfach kurze Meditationen, 3 Minuten. Das verändert die Sicht auf die Frau. Okay, versetzt sich in 3 Situationen. Egal, kann auch in der Vergangenheit waren. Die einfach, wo das ein ganz, ganz wundervolles Gefühl mit der Frau war. 1 Minute. Du verweilst einfach in der einen Situation. Denkst daran, jetzt bist du wieder da. So, und keine Ahnung, bei der Hochzeit oder eine bestimmte Liebessituation. So, okay, jetzt passiert das wieder. Ne? Und das stellt mein Gefühlssystem darauf ein, es öffnet mich, es öffnet mein Herz. Ich kann das hier fühlen, dass ich bin danach offener. Und es sind gerade Situationen, ich mache das in Situationen, wenn ich mich ärgere über meine Frau, wenn ich die richtig denke, so was, wie kann die das machen jetzt? So, ne? Und dann mache ich das. Aber das sind Situationen, da habe ich gar keinen Bock drauf, das zu machen. Da denke ich so, hey, ist doch ganz klar, dass ich das denke. Hey, ist doch klar, dass sie so, sie könnte es einfach ändern. Und dann denke ich, guck mal, Christoph, du sagst es immer den anderen Männern, genau die Situation, jetzt muss es machen. Okay, dann mache ich das. Und danach, das Öffnen, es macht diesen, macht es wieder auf und dann sie merkt das sofort. Oder sie reagiert, was heißt sie merkt das? Sie reagiert anders. Ob ich irgendwie in so einem Film bin, wie ich ärgere mich über dich und ich denke immer noch, das könntest du, oder ich erinnere mich daran, hey, das ist wundervoll, wie sich das mit dir anfühlt. Das ist, darum geht's mir eigentlich.
Es gibt ein Teaching aus dem Kundalini-Yoga, also da wird das meine Welt. Und ich weiß nicht mehr genau, wie viele Minuten es waren, aber die extremen Ausschläge weiblicher Emotionalität im Kontext mit Streit. Frauen können ja unglaublich emotional sein und unglaublich aufbrausend sein. Es ist so eine Kali-Qualität, also große Intensität, große Emotionalität. Und es gibt dieses Teaching, dass Männer das 7 oder 9 Minuten lang, also relativ kurz, nur aushalten können, bis irgendwie eine Sicherung durchbrennt. Und ich wüsste gerne, wie das aus deiner Sicht ist, ob du bestätigen kannst, dass die intensive weibliche Emotionalität im Kontext mit weiblichem Kontrollverlust für Männer schwierig zu handeln ist und wie du damit umgehst und wie du das unterrichtest.
Okay. Lass mich das erstmal persönlich erkunden, wie ist es bei mir. Es ist immer komfortabler für mich geworden, meine Frau darin zu erleben, dass sie emotional ist. Und ich glaube, auch da ein großes Hindernis ist, wenn ich irgendwie auf diesen Film angesprungen bin, von wegen ich mach was verkehrt, dann geht's nicht weiter. Ich habe gelernt in den Momenten, wenn es nicht weitergeht, das heißt, wenn ich zu emotional werde, da geht's nicht weiter, dann eine Pause zu machen, auf Toilette gehen, ist immer legitim, zu sagen, ich muss gerade mal richtig dringend auf Toilette, ja. Oder zeitweise haben meine Frau und ich das auch so vereinbart, dass wir einfach so ein Codewort gesagt haben, hey, jetzt machen wir Pause, das heißt einfach 20 Minuten Pause. Gar nichts mehr sagen, sonst heißt jetzt, so geht's nicht weiter. Ne? So ein Stopp und danach wieder weiter. Weil wenn ich emotional werde, wird es nicht besser. Ja. Also dann, ab dann wird es schlechter. Das heißt, ne, ich hab gelernt, emotionaler zu bleiben und dann ein bisschen auch zu staunen über die Emotionalität und dieses Schwanken. Das ist ja ein und derselbe Tag, wo meine Frau zu mir sagt, hey, wow, du bist der beste Mann auf diesem Planeten für mich. Du bist so wundervoll. Weißt du das eigentlich, ne? Und dann irgendwie einen halben Tag später irgendwie sagt sie, wow, so schlimm mit dir. Und dann so darüber zu staunen und sagen, wow, okay. Wow, sie erlebt das so. Sie erlebt es morgens so. Das fühlt sich so wundervoll an für sie. Und jetzt fühlt es sich gerade so furchtbar an für sie. Und dann, ja, weiß ich nicht, was ich mache, ist ja eine Empathie. Ne? Ich versetze mich in sie rein und merke so, aha, dann ist es was, ich nehme nicht jedes Wort ernst. Mein Trainingswerkzeug dafür ist eine Verpackung, eine hässliche Verpackung, und in der Verpackung ist Gold, ein Goldstück drin. Und die Männer lernen nicht über die Verpackung nachdenken. Wenn die Frau sagt, du bist ein scheiß Mann für mich, denk nicht darüber nach, ob du ein scheiß Mann bist. Sondern da ist ein Goldstück drin gerade. Und das bergen, und darüber kannst du auch reden. Und wenn sie sagt, du bist ein scheiß Mann für dich, dann was kann ein Goldstück sein? Okay, weiß ich nicht, du wünschst dir gerade mehr Unterstützung. Oder gesehen zu werden. Oder was, irgendwas, was sie brauchen, unerfülltes Bedürfnis, was gerade nicht erfüllt ist. Und darum geht's ihr. Und das ist viel mehr wahr als die Verpackung, die sie gewählt hat, um mir das an den Kopf zu werfen. Also das ist das Handwerkszeug, ne? Kommunikationshandwerkszeug für Empathie heißt Goldbergen.
Ja.
Bei ihr und bei mir auch. Ja. Ja, und dann diese mich in die Sicherheit rein regulieren können, dass ich einfach meine Sicherheit in mir verankere. Mhm. Dass ich eine Stabilität habe, in die ich immer wieder reingehen kann, wenn ich merke, oh, ich werde zu unsicher, zu sagen, warte mal. Ah, hier. Ach, gut. Von hier aus kann ich wieder. Also das ist für mich auch ein Handwerkszeug, nicht in meiner Emotionalität. So. Und jetzt merke ich, da kommen Gedanken, das kann ja wohl nicht sein, dass sie sowas sagt, stopp. Darüber reden wir später, jetzt nicht. So, also mich selbst zu bändigen, meine Gedanken und meine Gefühle, so dass ich da bleiben kann und nicht emotional werde. Und dann kann sich das so schnell wieder auflösen. Das ist faszinierend für mich. Das ist schön. Also das sind so, dann kommt so ein Sturm, ganz alles schlimm. Und dann ist es manchmal ein paar Minuten später. Es ist einfach wundervoll. Es schafft eine Verbundenheit dann. Und also meine Frau dann oft, die dann sagt, oh Mensch, was sie da gesagt hat oder sowas. Dass ihr das ein bisschen leid tut, was sie dann da gesagt hat. Und das ist so nicht wahr, aber dass ich das eh schon richtig verstanden habe oder so. So, oder... Ja, ne, das ist ein Gefühl vom Miteinander kommt, wenn ich diesen Sturm nicht persönlich nehme. Nicht.
Ja.
So. Macht das Sinn?
Ja, das macht Sinn. Ich persönlich formuliere das ganz oft, dass Frauen dieses ganz, ganz große Bedürfnis haben, sich, egal wann und egal wie der innere Zustand, sich dem Mann anzuvertrauen und anzulehnen. Dieses, ich möchte wirklich mit allem, was ich bin, gehalten werden. Und ich kann mich aber nur an jemanden anlehnen und erlauben, dass derjenige mich hält, wenn ich demjenigen vertrauen kann. Und in dem Moment, wo ich in meiner Emotionalität bin und von meinem Partner kommt entweder, stell dich nicht so an, oder es kommt so ein, oder er verlässt den Raum und lässt mich damit alleine, oder es kommt komplett Gegenwind und man geht in den offenen Konflikt. In dem Moment verliere ich ja als Frau jedes Vertrauen in diese Instanz, die mich doch aber beschützen soll, die mich doch aber halten soll, der ich doch aber vertrauen möchte. Und in dem Moment entsteht ein unlösbarer Konflikt. Und so wie du das beschreibst, Männer sind ja, es gibt im Stereotyp hat ein Mann keine Emotionen, ist ein Holzklotz, und eine Frau hat zu viele Emotionen und ist einfach eine Amöbe, die ausufernd emotional ist. Und so kommen wir ja gar nicht zusammen. Aber weil Männer ja unglaublich tief fühlende Wesen sind, und wo du immer wieder hingekommen bist, was du immer wieder gesagt hast, so diese grundsätzliche Verunsicherung im Mann: Bin ich hier richtig? Bin ich hier gut genug? Ist das, was ich mache, hier gerade adäquat? Und dieses permanente sich im eigenen Wert in Frage stellen, auch durch die Reaktion der Frau, die unter Umständen viel mehr mit ihr zu tun hat und mit ihrem eigenen Thema gerade als mit ihm. Aber dass dieses permanente innerhalb des Mannes, dieses Einzucken, so: Oh Gott, ich war schon wieder nicht Manns genug. Oh Gott, ich war schon wieder nicht gut genug. Oh Gott, ich habe die Rolle schon wieder nicht erfüllt. Anstatt sich hinzustellen und aufzurichten und der König zu sein und zu sagen: Nein, ich bin hier. Du kannst hier um mich rumtanzen, solange du willst. Ich bin der Fels in der Brandung. Ich bin der Leuchtturm im Sturm. Und wenn du fertig bist, ich bin die ganze Zeit da. Ich halte dich die ganze Zeit. Und wenn der Sturm vorbeigezogen ist, dann können wir wieder friedlich zusammen in eine Richtung schauen. Und alleine dieses: Ich bin da, ich bin präsent und ich sehe dich, ich erkenne dich an, ich halte dich in deiner Emotionalität. Und das kann ja in jede Richtung gehen. Und die Richtung Wut und Vorwürfe tut weh, und die Richtung Trauer und Verzweiflung überfordert, und die Richtung Freude und Glückseligkeit, die nährt. Aber ich bin da. Ich sehe dich da drin, ich halte dich da drin, und du darfst sein. Das ist etwas, das ist ein tiefes, tiefes weibliches Bedürfnis, sich da reinschmiegen zu können. Und das geht ja nur dann, wenn der Mann da ist, wenn er präsent bleibt und stabil bleibt und mit den eigenen Unsicherheiten nicht auch noch den Raum voll macht, sondern sagt: Ich atme durch, dafür haben wir gleich Zeit und Platz.
Ja, das so erlebe ich das auch, so denke ich das auch. Ja, so kann ich mir das genau vorstellen. So funktioniert es aus Männersicht sozusagen. Da sein und dann. Irgendwie, ne, wird es nicht schlimmer durch Emotionen der Frau? Das ist das, was viele erleben. Dann kommen eine Emotion der Frau und danach Scherbenhaufen. Ja. Das ist, weil ich habe mich mitreißen lassen. Ich bin nicht in der Mitte, in dem Auge des Sturms, sondern dann bin ich mit in den Sturm reingegangen. Oder jetzt ist der Moment, wo ich mit meinen eigenen Problemen komme. Wenn die Frau sagt: Hey, ich habe Probleme. Und ich sage: Was? Du hast Probleme? Ich habe Probleme mit dir, weil du immer so bist. Naja, jetzt komme ich mit meinen Problemen in dem Moment, wenn die Frau gerade Probleme hat. Nee, ist nicht der richtige Moment dafür. Was ich schon richtig finde, ist, die Situation auch begrenzen zu können, als Mann, zu sagen: Du, so nicht. So jetzt nicht. Also, dass ich dazu grundsätzlich in der Lage bin, nicht, dass das die einzige Reaktion habe als Mann, dass ich zu meiner Frau sage: Hey, reg dich wieder ab. Weil so rede ich nicht mit dir. Aber ich muss irgendwo die Fähigkeit dazu haben, zu sagen: Ich bin nicht bereit, wenn du jetzt so mit mir redest, mit dir weiterzureden.
Genau, Timeout, können wir erstmal durchatmen.
Ja, oder die Frau rauszuschicken, zu sagen: Du atmest erstmal durch.
Ja.
So nicht. So, das ist, okay, es erzeugt in dem Moment nicht bessere Beziehungen. Aber das ist diesen, wenn ich das nicht kann, dann mache ich Dinge mit, die ich nicht machen will. Und dann bin ich nicht König. Ein König macht das nicht. Der macht nichts mit, was er nicht will. Da kann nicht jeder in den Thronsaal reinplatzen und den König irgendwie beschimpfen und beleidigen, wie er will. Und der König sagt: Mensch, dann vielleicht sagt er: Hey, du hast was Wichtiges zu sagen. Ich höre, dir ist wirklich was wichtig. Das interessiert mich auch. Aber nicht in der Art und Weise. Du gehst erstmal raus. Und wenn du in der Art und Weise reden kannst, so dass wir darüber reden können, dann ja. So. Also eine Würde bewahren können. Und die ist unterschiedlich je nach Paaren. Ich habe mit vielen Paaren ja zu tun, die sich wirklich heftig streiten. Ne? Wann man da eine Grenze zieht. Weil, bestimmte Art von Beleidigungen und so, dann zu sagen: So nicht.
Ich finde, Würde bewahren ist eine wunderschöne Aussage, denn nur weil Frauen ein großes Spektrum an Emotionalität mitbringen, ist es kein Freifahrtschein dafür, unter die Gürtellinie zu schlagen oder wirklich wie eine Furie und eine Bestie also nur noch verbrannte Erde zu hinterlassen. Das ist kein, nur weil wir ein breites Spektrum an großer Intensität erleben, ist es noch lange kein Freifahrtschein, verletzend zu werden. Und Würde ist ja auch, also wir verlieren ja dann unsere eigene Würde als Frauen. Ich glaube, wenn wir uns wieder alle daran erinnern, wer wir wirklich sind, wird dieses ganze Spiel mit der Polarität und dieses ganze Miteinander mit ganz viel Leichtigkeit sehr, sehr harmonisch. Christoph, ich finde es mega spannend, mich mit dir darüber in der Tiefe zu unterhalten. Und ich glaube, wir hätten bestimmt noch 1000 andere Punkte, an denen wir ansetzen können. Ich denke, für heute haben wir aber eine wahnsinnig weite Reise schon gemacht. Und ich möchte dich fragen, gibt es ein letztes Thema, einen letzten Punkt, den du gerne dalassen möchtest für die Frauen, wie sie, also im Kontext mit Männern? Eine letzte Nachricht an uns Frauen.
Eine Nachricht an euch Frauen. Was kann ich sagen? Weil ich habe kein, hey, mach das mal anders, mach das mal anders. Ich bin so sehr da drin, mit Männern zu arbeiten. Es kann sein, dass es in 5 Jahren wieder anders ist, dass ich vielleicht mit Mann und Frau arbeite und dann auch anfange, Frauen zu sagen, pass mal auf, hey, es wäre echt schöner, wenn du so und so machst, ja. Okay. Vielleicht, wahrscheinlich wird es besser funktionieren. Aber was ich sagen kann, ist, Männer, die zu mir kommen, viele kommen ja erst, wenn sie eine Deadline gesetzt bekommen haben, zu sagen, so geht es wirklich nicht weiter, mein Lieber. Ja, wenn es sich nicht ändert, dann bedeutet das die Trennung. Ich wünsche mir nicht die Trennung, sondern ich wünsche mir, dass es sich ändert. Aber ganz klar, ich sag dir, wenn es sich nicht ändert, bedeutet das die Trennung. Bitte, lieber Mann, kümmere dich darum, dass es sich wirklich ändert. Nicht, dass du nur sagst, dass es sich ändert, sondern dass es sich wirklich ändert. Wie auch immer du das machst, ist mir egal. Aber mach das wirklich, weil es sonst bedeutet die Trennung. Also diese Art von klarer Ansage, die hilft vielen Männern, oder es ist mindestens die Hälfte, vielleicht noch mehr, der Männer, die dann erst in diesem Moment das realisieren und zu mir kommen. Und vorher vielleicht schon viele auch Bücher gelesen haben und Podcasts und sich, weiß nicht, 2, 3 Jahre damit rumgeschlagen haben. Aber es wird irgendwie nicht ganz besser. Ja, weil Beziehung auch super individuell ist und diese Tipps helfen. Aber letztendlich, was ist genau bei dem Mann und was braucht der Mann, um sich wirklich weiterzuentwickeln, dass er haltbar die Dinge anders macht? Nicht das nur weiß, so, das ist ja ganz cool, aber das zu machen, darum geht es. Und das ist was, ne, darum arbeite ich als Coach, Männer darin zu begleiten und arbeite mit denen persönlich, um dass es eine haltbare Änderung gibt. Und genau, das ist, viele kommen zu mir, wenn diese klare Ansage da ist, darum, wenn du als Frau das bei dir spürst, so sagen, Moment mal, ich mag das nicht, mag so nicht leben. Ich möchte, dass nicht 5 oder 10 Jahre noch so weitergeht. Das ist traurig und einsam und würdelos und leer und depressiv. So, dann diese klare Ansage zu formulieren. Ich fand, ich habe das gerade gut formuliert. Dann kannst du dir transkribieren und genauso dem Mann vorlesen.
Finde ich auch. Mir sind tatsächlich noch ein paar Rapid-Fire-Questions eingefallen. Ich glaube, das ist ganz amüsant. Lass uns das nochmal machen. Und zwar, da geht's nicht um alle Männer, da geht's um dich. Du repräsentativ als König heute in diesem Raum. Was ist bei einer Frau attraktiv? High Heels oder Sneaker?
High Heels.
Hot Pants oder Yogahose?
Boah, beides gut, ne? Beides gut.
Make-up oder ganz natürlich?
Lieber natürlich. Also Haut natürlich, Augen gerne geschminkt, aber ich berühre so gern Haut oder küsse so gern Haut. Das.
Also eher kein Lippenstift?
Mhm. Eher kein Lippenstift. Für mich.
Morgens Sex oder abends Sex?
Beides.
Okay. Auf die Schnelle fallen mir keine mehr an, aber solche Fragen sind gut, ne? Sollten wir das hier wiederholen, werde ich mehr Rapid-Fire-Questions haben. Die sammle ich dann vorher ein. Das macht Spaß.
Ja, das ist auch für mich spannend.
Ja. ich sage einfach vielen, vielen, vielen Dank für diese Zeit, die du dir für uns genommen hast. Das ist tatsächlich das längste Interview, das ich bis jetzt gemacht habe. Ich halte die sonst etwas kürzer, aber das Thema finde ich so wichtig und ich finde es so spannend, weil es so lebensnah ist und weil es die Lebensqualität so fundamental verbessert, wenn wir an dieser Stelle lernen, aufeinander zuzugehen. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine Offenheit und dein Wissen.
Ja, sehr gerne. Das war eine große Freude für mich. Möge es vielen Menschen nutzen, ne? Danke dir.
Und du und ich, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Mädchen, Mutter, Matriarchin. Alles, was Frau in der Rush-Hour des Lebens braucht, um glücklich, gesund und frei zu sein. Bis wir uns wiedersehen, sei wild, sei frei, sei du und fühle dich geliebt.